Herzlich willkommen zu DigiNews auf die Ohren, dem Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Wertnetzwerke. Mein Name ist Eva-Vera Ritter. Ich bin der Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind. Heute habe ich ein wirklich spannendes Thema mitgebracht. Es geht um den EU-AI-Act, die KI-Verordnung, Bedeutung und Pflichten des Ganzen, wie auch über Schulungskonzepte und Empfehlungen für die KMUs. Bleiben Sie dran, es geht gleich los. Meine heutige Interviewpartnerin ist Ines Tacke. Sie hat in Berlin Rechtswissenschaften studiert und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Privatrecht und Recht des geistigen Eigentums der Technischen Universität Chemnitz. Forschungsschwerpunkt des Lehrstuhls bildet unter anderem das Technikrecht. Seit 2024 ist sie KI-Trainerin am Mittelstand-Digitalzentrum Chemnitz und beschäftigt sich auch in diesem Rahmen mit rechtlichen Anforderungen an KI. Ich freue mich auf diesen Podcast und wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Hallo Ines, schön, dass du da bist und wir heute miteinander über so ein spannendes Thema sprechen können.
Ja, hallo Eva, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein und heute mit dir über die KI-Verordnung reden zu können, beziehungsweise den AI-Act.
Ja, sehr gut. Da bist du einfach schon direkt ins Thema eingestiegen, finde ich richtig gut, denn wir hören immer so viel. EU-AI-Act, KI-Verordnung, erklär uns doch mal, was genau ist das und gibt es da eigentlich einen Unterschied oder ist es das Gleiche?
Genau, nee, also bei der KI-Verordnung, da handelt es sich auf jeden Fall um diesen EU-AI-Act, beziehungsweise ist einfach so die deutsche Bezeichnung dafür. Mhm. Und die KI-Verordnung ist natürlich Teil der europäischen Datenstrategie und auch so das Produktsicherheitsrecht für KI mit natürlich einigen Ergänzungen. Durch die KI-Verordnung soll natürlich die Entwicklung von KI in ethisch vertretbare Bahnen gelenkt werden. Also die europäischen Werte sollen sichergestellt werden bei dieser Entwicklung von KI. Und natürlich will die KI-Verordnung auch klare Regeln für die verantwortungsvolle Nutzung aufstellen. Wobei man natürlich sagen muss, wir hatten ja schon gesagt, eher so ein Produktsicherheitsrecht für KI. Also natürlich werden in der KI-Verordnung dann auch nicht alle Aspekte von KI abschließend geregelt, sondern die Regelungen wie Datenschutzrecht oder Immaterialgüterrecht, Urheberrecht und so weiter, die gelten natürlich trotzdem auch weiterhin noch.
Okay, dann wollen wir das jetzt noch mal ein bisschen genauer fassen, denn die Frage ist, was kann KI nach der KI-Verordnung?
Ja, was kann KI? Grundsätzlich ist es natürlich so, dass man bei KI immer von Software redet, von Software, die auf maschinellem Lernen beruht, also neuronale Netze. Aber die KI-Verordnung, die formuliert natürlich auch eine eigene Definition, wann es sich um KI handelt. Das ist eine relativ weite Definition. Mhm. Die ist in Artikel 3 geregelt und da geht es ja um maschinengestützte Systeme, die so konzipiert sind, dass sie mit einem unterschiedlichen Grad an Autonomie operieren können. Und dieser Aspekt der Autonomie, der ist besonders wichtig. Und dass sie unter Umständen auch nach der Einführung anpassungsfähig sind. Wobei diese Anpassungsfähigkeit, die ist kein zwingendes Merkmal von KI. Und was auch noch wichtig ist bei KI, ist, dass sich explizite oder implizite Ziele oder Ergebnisse aus dem erhaltenen Input ableiten lassen, beziehungsweise dass die KI diese Ergebnisse aus dem Input ableitet. Das ist die sogenannte Inferenzfähigkeit und die ist auch besonders wichtig, um KI von anderen Algorithmen, die jetzt nicht unbedingt KI sind, zu unterscheiden. Also ein besonders wichtiges Merkmal auch. Außerdem sollen diese Ergebnisse, die dann da abgeleitet worden sind, auch die physische oder eine virtuelle Umgebung beeinflussen können.
Was ist denn Inferenzfähigkeit?
Diese Ableitung aus dem Input, das bezeichnet man als Inferenz.
Ah, okay, also der Output sozusagen, also das, was generiert wird. Okay, dann gehen wir doch mal noch einen Schritt weiter. Wer wird durch die KI-Verordnung verpflichtet?
Ja, verpflichtet werden vor allen Dingen Anbieter und Betreiber, auch Händler und Einführer. Aber vielleicht, um das so ein bisschen runterzubrechen, sind da die Anbieter und die Betreiber vielleicht am relevantesten oder vielleicht am nächsten einfach mal. Anbieter ist jeder, der ein KI-System im eigenen Namen oder unter der eigenen Marke in der EU entweder in den Verkehr bringt oder in Betrieb nimmt. der Entwickler, wenn man es jetzt mal
ganz einfach sagt.
Dann gibt es noch Betreiber. Der Betreiber ist der eigenverantwortliche Verwender von KI-Systemen. Das ist vielleicht ganz interessant, weil wir hatten ja gesagt, Anbieter ist, wer KI-Systeme in Betrieb nimmt. Betreiber ist, wer eigenverantwortlich verwendet. Also der Betreiber ist nicht derjenige, der in Betrieb nimmt. Genau, das ist vielleicht ganz wichtig, sich immer so im Kopf zu behalten. Ansonsten gibt es vielleicht noch zu sagen, also bei diesem Betreiber, also dem eigenverantwortlichen Verwender, da muss es sich schon um jemanden handeln, der das System nicht rein privat verwendet. Also die rein private Verwendung, die ist nicht von der KI-Verordnung erfasst. Genau, also bei diesem Betreiber handelt es sich dann um Unternehmen beispielsweise.
Und wie genau regelt die KI-Verordnung die künstliche Intelligenz?
Genau, also grundsätzlich werden diese KI-Systeme, ich spreche jetzt nur von Systemen, nicht von Modellen, werden diese KI-Systeme in 4 Risikoklassen eingeteilt. Inakzeptables Risiko, hohes Risiko, begrenztes Risiko bzw. Transparenzrisiko und minimales Risiko. Und anhand der Höhe der Risikoklasse bemisst sich dann der Umfang der Regulierung einfach. Mhm. Für Systeme mit einer hohen Risikoklasse ist die Regulierung extensiver. Für Systeme mit minimalem Risiko gibt es eigentlich keine speziellen Anforderungen in der KI-Verordnung.
Okay. Woher weiß man dann, in welcher Risikoklasse man sich befindet?
Das muss man anhand der KI-Verordnung einteilen, beziehungsweise die KI-Verordnung gibt gewisse Charakteristika der Systeme in den verschiedenen Risikoklassen vor. Und anhand dieser Charakteristika teilt man dann das eigene System ein, beziehungsweise manchmal ist es auch so, das werden wir, denke ich, auch nochmal vertieft besprechen, wenn wir auf die Risikoklassen genauer eingehen. Mhm. Dass auch die Zweckbestimmung, die der Anbieter, also der Entwickler, dem System gibt, die kann durchaus auch einen Einfluss haben auf die Risikoklasse des Systems. Also im Endeffekt bestimmt man durch die Entwicklung des Systems und die Bestimmung, wofür das verwendet werden soll, beziehungsweise verwendet werden darf, im Endeffekt dann auch die Risikoklasse.
Genau, okay. Und dann gehen wir jetzt noch mal so ein bisschen zu den Pflichten über. Welche Pflichten ergeben sich aus den Risikoklassen und den Rollen der Akteure nach der KI-Verordnung?
Also zum einen gibt es ja dieses inakzeptable Risiko beziehungsweise Systeme mit inakzeptablem Risiko. Die sind dann auch tatsächlich folgerichtig verboten. Mhm. Und da handelt es sich dann vor allen Dingen um Systeme, die den europäischen Wertentscheidungen natürlich entgegenlaufen. Also zum Beispiel KI-Systeme, die manipulative Techniken einsetzen und Personen dann so zu Entscheidungen bewegen, die sie vielleicht anders nicht getroffen hätten. Und dann entsteht den Personen Schaden durch diese Entscheidung. Solche Systeme sind natürlich verboten. Oder Systeme, die persönliche Schwächen ausnutzen. Also zum Beispiel jetzt die Minderjährigkeit, also Systeme, die vielleicht Kinder zu einem Verhalten bewegen, die dann so eine gewisse Schwäche, die man halt nun mal hat, wenn man jünger ist, ausnutzen. Oder Systeme, die auch soziales Verhalten bewerten, also so Social Scoring, wenn man jetzt so ein bisschen guckt, so Social Scoring, wie es vielleicht nach chinesischem Vorbild durchaus auch von staatlicher Seite betrieben wird, vielleicht noch in Kombination mit Überwachungen im öffentlichen Raum. Ja, sowas ist natürlich verboten. Oder vielleicht auch noch in Verbindung mit der Vorhersage der Wahrscheinlichkeit der Begehung von Straftaten, irgendwie sowas, ne? Das möchte man natürlich nicht. Und solche Systeme, genau, wie gesagt, fallen unter dieses inakzeptable Risiko dann und sind dann auch verboten. Mhm. Die nächste Risikoklasse ist dann die Risikoklasse des hohen Risikos. Also darunter fallen Systeme, die zum Beispiel eingebettet sind in gefährliche Maschinen oder Sicherheitselement von solchen Maschinen sind, wie zum Beispiel Autos, Flugzeuge, aber auch Medizinprodukte oder ähnliches. Genau, und da sind in Anhang 1 zur KI-Verordnung so gewisse EU-Regelungen genannt, wo man dann einfach gucken muss, ob das eigene System bzw. das eigene Produkt darunter fällt. Und dann handelt es sich bei diesem eingebetteten KI-System auch um Hochrisiko-KI, was allerdings auch noch möglich ist, ist, dass das KI-System in diese Risikoklasse des hohen Risikos fällt, wenn der Output in einem Hochrisikobereich verwendet wird oder werden soll. Da geht es dann in der Regel um die Bewertung von Menschen oder die Leistung von Menschen, der Bewertung der Leistung der Menschen durch KI. Zum Beispiel aufgrund von KI-Output oder der KI-Einschätzung wird vielleicht jemand aus einem Arbeitsverhältnis entlassen, gar nicht erst eingestellt, verhaftet oder, um es mal ganz plakativ zu sagen, vom Robo-Richter verurteilt. Genau Anhang 3 nennt das so gewisse Use Cases, in denen ein KI-System verwendet wird, was dann zu einem hohen Risiko führt. Also halt beispielsweise Beschäftigung, Personalmanagement, Strafverfolgung, Rechtspflege und so weiter. Mhm. Aus dieser Risikoklasse hoch ergeben sich sehr umfangreiche Pflichten. Also die Risikoklasse hoch ist natürlich die Risikoklasse, die am intensivsten geregelt wird, weil es natürlich die Systeme sind, die durchaus in Verwendung sind und auch in Verwendung sein dürfen, aber die natürlich von diesen Systemen, die verwendet werden dürfen, das höchste Risiko haben. Deswegen gibt es dann natürlich auch die meisten Pflichten. Und da gibt es natürlich Pflichten sowohl für den Anbieter, also der das System entwickelt hat, als auch für den Betreiber, also denjenigen, der das System dann eigenverantwortlich nutzt. Und grundsätzlich ist es so, dass es aufgeteilt wird danach, diese Pflichten, wer denn Einfluss auf dieses Risiko überhaupt hat, also in wessen Sphäre dieses Risiko, ich sage jetzt mal, stattfindet. Und da ist es so, dass der Anbieter zum Beispiel sicherstellen muss, dass das System die Vorgaben für die Datenqualität oder die Datengovernance, für die Genauigkeit, für die Robustheit und die Cybersicherheit erfüllt. Und wofür der auch natürlich unter anderem noch zuständig ist, ist für die Transparenz bzw. die Bereitstellung von Informationen für die Betreiber, die die dann benötigen, um ihre eigenen Pflichten zu erfüllen. Also unter anderem, es gibt noch wesentlich mehr Pflichten für diese Hochrisikosysteme. Der Betreiber, der ist dann dafür verantwortlich, dass geeignete Maßnahmen bezüglich der ordnungsgemäßen Verwendung tatsächlich des Systems getroffen werden. Also der muss die menschliche Aufsicht über das System, die notwendig ist bei Hochrisiko-KI-Systemen, an eine kompetente Person übertragen. Und der trägt auch die Verantwortung für die Eingabedaten. Also beispielsweise, dass diese Eingabedaten der Zweckbestimmung des KI-Systems, die der Anbieter, also die Zweckbestimmung hat der Anbieter dem KI-System gegeben, und dieser Zweckbestimmung müssen die Daten entsprechen. Mhm. Genau, und außerdem muss er natürlich den Betrieb insgesamt durch diese menschliche Aufsicht überwachen. Grundsätzlich ist es aber so, dass viele dieser Anforderungen jetzt insbesondere auch, was die Entwicklung von diesen Hochrisiko-KI-Systemen und den Anforderungen an das System, was diese Sachen betrifft, werden noch Leitlinien veröffentlicht werden in Zukunft, die diese ganzen Pflichten noch weiter konkretisieren werden.
Ah, okay.
Und dann gibt es ja, hatten wir gesagt, noch diese Risikoklasse des begrenzten Risikos, des sogenannten Transparenzrisikos. Das trifft vor allen Dingen KI-Systeme, die in die direkte Interaktion mit Menschen gehen, beispielsweise Chatbots. Und da ist es einfach wichtig, dass die Person, die mit dieser KI interagiert, darüber informiert wird, natürlich transparent darüber informiert wird, dass sie überhaupt mit einer KI interagiert, also dass die KI zum Beispiel nicht hinterher so tut, als wäre sie tatsächlich ein Mensch, als dass der Chatbot, der KI-Chatbot nicht so tut, als wäre er zum Beispiel ein Kundensupport-Mitarbeiter. Und außerdem fallen unter dieses Transparenzrisiko auch noch gewisse Ergebnisse, sage ich jetzt mal, von KI. Und zwar geht es da immer um KI, die synthetische Audio-, Bild-, Video- oder Textinhalte erzeugt. Also wenn es jetzt um Bildinhalte geht, speziell so Deepfakes. Mhm. Kennt man ja irgendwie dieses Bild vom Papst im Pufferjacket. Das ist ja jetzt schon vor einiger Zeit quasi weit verbreitet worden. Und da treffen sowohl den Anbieter als auch den Betreiber von solchen Systemen, die so einen Output liefern, gewisse Pflichten, gewisse Transparenzpflichten. Den Anbieter, also den Entwickler, den trifft die Pflicht, dass der Output maschinenlesbar gekennzeichnet ist, maschinenlesbar als künstlich gekennzeichnet ist. Und den Betreiber, also den eigenverantwortlichen, nicht privaten Nutzer, trifft dann die Verpflichtung, nochmal offen zu legen, dass dieser Output künstlich erzeugt ist. Also beispielsweise so ein Bild, wenn man das verwendet, wenn es ein Deepfake ist, zu kennzeichnen, so in einer natürlichen Sprache, entweder als Bildunterschrift oder mit einem Wasserzeichen oder Ähnlichem. Aber auch zu dieser Kennzeichnung werden in Zukunft noch Leitlinien wohl ausgearbeitet werden, wie das genau zu kennzeichnen ist.
Okay.
Genau. Und dann gibt es natürlich noch diese Risikoklasse des minimalen Risikos. Also das sind alle Systeme, die nicht in die anderen Risikoklassen reinfallen. Zum Beispiel Spamfilter. Und für diese Systeme bestehen dann eigentlich keine besonderen Anforderungen nach der KI-Verordnung. Mhm. Wichtig ist aber, dass natürlich alle anderen Regelungen, wie wir schon gesagt hatten, also zum Beispiel Datenschutz und Ähnliches, trotzdem natürlich gelten.
Vielen Dank für die Einordnung und Darstellung der Risikoklassen. Ich würde jetzt mit dir gerne noch mal ein bisschen genauer auf die KMUs schauen. Und da die Frage, ob für die KMUs dieselben Anforderungen gelten wie für Großunternehmen.
Grundsätzlich sind von der KI-Verordnung alle Unternehmen unabhängig von ihrer Größe betroffen. Also es gibt da keine Unternehmen, die explizit ausgenommen sind. Allerdings ist es natürlich so, dass die KI-Verordnung durchaus versucht, für Chancengleichheit zu sorgen und da auch für KMU so gewisse Privilegien bereithält. Da geht es vor allen Dingen um drei Bereiche, nämlich zum einen um Schulung und Informationsangebote, die für KMU auch von staatlicher Seite in Zukunft bereitgestellt werden sollen. Das wird wahrscheinlich in der zweiten Hälfte 2025 jetzt auch umgesetzt werden auf nationaler Ebene. Außerdem gibt es einen weiteren Bereich, den diese Privilegien betreffen, nämlich Sanktionen. Und die sollen insoweit von der Größe der Unternehmen abhängen, als dass wahrscheinlich für KMU in aller Regel im Rahmen dieser Spanne, die da ja als Sanktion immer angegeben ist, das untere Ende gewählt werden wird. Hängt natürlich wahrscheinlich auch alles immer dann in Zukunft ein bisschen von der Art des Verstoßes ab, aber jetzt, ich sag mal, im Normalfall. Und dann gibt es noch so einen dritten Bereich, wo es durchaus Privilegierungen für KMU gibt. Und das ist im Bereich der Entwicklung und Konformitätsbewertung von Hochrisiko-KI-Systemen. Da gibt es vereinfachte Dokumentationspflichten für KMU und auch privilegierten Zugang zu den noch einzurichtenden KI-Reallaboren, die der risikoarmen Erprobung neuer Technologien dienen sollen. Also da geht es grundsätzlich darum, dass so Bürokratiepflichten ja den KMU so ein bisschen erleichtert werden, aber auch natürlich wieder der Herstellung von Chancengleichheit. Inwieweit sich das dann tatsächlich auswirkt, inwieweit die Bürokratie tatsächlich abgebaut wird oder erleichtert wird für KMU und inwieweit das dann wirklich die Innovationskraft fördern kann, das bleibt natürlich so ein bisschen abzuwarten. Und hängt auch davon ab, wie effektiv dann die Maßnahmen in der Praxis umgesetzt werden und ob das dann wirklich ausreichend ist, um kleinen Unternehmen tatsächlich im Wettbewerb mit größeren und Akteuren zu stärken und auch da für den Ausgleich zu sorgen tatsächlich.
Ja, ja. So, jetzt haben wir darüber schon ganz viel gehört, aber natürlich stellt man sich ja dann die Frage, ab wann gilt denn jetzt überhaupt die KI-Verordnung?
Ja, die KI-Verordnung, die ist ja in Kraft seit August 2024 und gilt aber dann ja erst tatsächlich gestaffelt. Was wir jetzt hatten, schon im Februar 2025, ab da gelten ja diese Verbote für KI mit inakzeptablem Risiko und natürlich auch, darüber werden wir gleich noch sprechen, diese Pflichten zum Aufbau von KI-Kompetenz. Ansonsten ist es so, dass viele der anderen Anforderungen erst später tatsächlich gelten. Also beispielsweise die Verpflichtungen, die dann die Entwickler von Allzweck-KI-Modellen betreffen, die starten im August 2025. Diese Transparenzpflichten, von denen wir schon gesprochen haben, wo es dann insbesondere auch um diese Chatbots, um Deepfakes, um KI-generierte Texte ging. Diese Regelungen werden im August 2026 gelten. Mhm. Und Regelungen für Hochrisiko-KI-Systeme, die in diese gefährlichen Maschinen eingebaut werden, das gilt so erst im August 2027. Oh. Es gibt noch andere Spezialfälle, wo die KI-Verordnung dann noch später gilt. Aber das sind, glaube ich, die relevantesten, sage ich jetzt mal.
Okay, genau. Und dann hast du schon so ein bisschen aufgegriffen und da möchte ich auch nochmal drauf eingehen. Und zwar, wenn wir jetzt nochmal so über die Themen KI-Kompetenz und Schulungen sprechen. Was kannst du uns da erzählen?
Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass Kern dieser ganzen Schulungsdebatte, sage ich jetzt mal, diese Verpflichtung zur KI-Kompetenz aus der KI-Verordnung ist. Und da ist KI-Kompetenz die Fähigkeit, die Kenntnisse und das Verständnis, die es dann Anbietern, Betreibern, aber auch Betroffenen ermöglichen, KI-Systeme sachkundig einzusetzen und sich der Chancen und Risiken von KI und möglicher Schäden, die sie verursachen kann, bewusst zu werden. Diese Pflicht zur KI-Kompetenz, die trifft Anbieter und Betreiber von KI-Systemen und die verpflichtet dann dazu, Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass das Personal und andere Personen, die im Auftrag mit dem Betrieb und der Nutzung von KI-Systemen befasst sind, über ein ausreichendes Maß an genau dieser KI-Kompetenz verfügen.
Okay.
Und da ist die Frage dann, wie bestimmt sich denn dieses ausreichende Maß an KI-Kompetenz? Mhm. Und da kommt es zum einen auf Faktoren an, die in den Mitarbeitenden liegen, aber auch auf Faktoren, die in dem System liegen. Was die Mitarbeitenden angeht, kommt es vor allen Dingen auf die technischen Kenntnisse, die Erfahrung, die Ausbildung und auch auf Schulungen an, die die Mitarbeitenden vielleicht schon mitgemacht haben, sage ich jetzt mal. Und bei dem System kommt es dann darauf an, in was für einem Kontext das System zum Beispiel eingesetzt wird oder werden soll und was für Personen und Personengruppen von diesem System vielleicht betroffen sind, beziehungsweise bei welchen Personen und Personengruppen das System dann eingesetzt werden soll. Eigentlich werden auch gerade Leitlinien zur KI-Kompetenz entwickelt auf europäischer Ebene vom AI Office. Allerdings ist es so, dass es da jetzt keine Standardlösung gibt, sondern es gibt so ein Living Repository. Und da, das ist quasi eine Liste an verschiedenen Beispielen, wo verschiedene Unternehmen einmal aufgelistet haben, was sie für Maßnahmen ergriffen haben, um diese KI-Kompetenz bei sich zu etablieren. Und diese Liste, die ist so ein bisschen aufgeteilt nach Größe des Unternehmens und Sektor. Und die ist auch nicht erschöpfend. Also da soll immer weiter gesammelt werden, noch mehr Beispiele gesammelt werden. Und die soll dann so als Datenbank quasi das Lernen und den Austausch untereinander fördern, weil es natürlich bei der KI-Kompetenz immer auf den Einzelfall ankommt. Also welches Level an Wissen haben denn meine Mitarbeitenden schon? Und welches Level müssen sie überhaupt, um ihre Aufgabe kompetent zu erfüllen, welches Level müssen sie da überhaupt haben? Und davon hängt es natürlich ab, genau was für Maßnahmen man da auch ergreifen muss. Grundsätzlich ist natürlich so, dass es da unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Man kann beispielsweise Leitlinien sich selbst geben. Anhand dieser Leitlinien kann man dann beispielsweise auch Schulungen durchführen, beziehungsweise die Mitarbeitenden dann natürlich auch schulen, was denn überhaupt Inhalt dieser Leitlinien ist. Vielleicht kann man auch Broschüren herausgeben und Ähnliches. Und zugleich kann man vielleicht auch für so eine KI-Governance im Unternehmen sorgen, also dass man vielleicht einen KI-Beauftragten hat oder vielleicht macht es auch die Compliance-Abteilung, die dann halt so einen gewissen Überblick vielleicht auch hat, zum einen über die KI-Anwendungen, die vielleicht im Unternehmen verwendet werden, aber zum anderen halt auch vielleicht so einen Schulungsplan ausarbeitet und so ein bisschen im Blick hat, was benötigt wird und was angeboten wird und die vielleicht auch vor allen Dingen eine Dokumentation macht. Mhm. Eine Dokumentation ist natürlich nach der KI-Verordnung nicht ausdrücklich vorgeschrieben, aber es ist natürlich so, dass so eine Dokumentation als Nachweis auch einfach sehr wichtig ist.
Mhm. Wir sind jetzt fast am Ende angekommen und ich habe noch eine Frage übrig und die würde ich gerne noch zum Schluss aufnehmen. Und zwar geht es darum, welche Empfehlungen würdest du denn KMUs geben über aussprechen, die sich jetzt, ja, ich will nicht sagen erstmals damit beschäftigen, weil sie tun es wahrscheinlich schon länger, aber die vielleicht da noch nicht so routiniert sind oder wissen, wo sollen sie nochmal reinschauen, wo holen sie sich die Informationen? Also wenn man dich da jetzt fragen würde als Expertin, was würdest du dazu sagen?
Als ersten Schritt sollte man auf jeden Fall eine Aufstellung machen, ob und wo KI im eigenen Unternehmen eine Rolle spielt. Also beispielsweise beim Vertrieb der Produkte, im Kundenservice, im Personalmanagement vielleicht oder im Recruiting-Prozess, bei der Automatisierung von gewissen Geschäftsprozessen und Ähnliches. Und dann sollte ein individueller Pflichtenkatalog erarbeitet werden anhand der Rolle, die man einnimmt, also Anbieter oder Betreiber. Also ist es ein selbstentwickeltes System oder nutze ich das System nur? und natürlich auch anhand der Risikoeinstufung, die man dann vorgenommen hat. Und man sollte aber immer bedenken, dass halt bezogen auf diese KI-Systeme halt auch nicht nur die Anforderungen der KI-Verordnung eingehalten werden müssen, sondern auch natürlich vielfältige andere rechtliche Anforderungen. Und deswegen sollte die Compliance-Stelle oder vielleicht der KI-Beauftragte oder welche Stelle auch immer dafür zuständig ist, natürlich auch einen Überblick über diese, über diese Systeme, über diese Rollen, über diese Pflichten erstellen und vielleicht Verantwortlichkeiten festhalten und vielleicht auch Regeln aufstellen. Also wie zum Beispiel die Auswahl von KI-Systemen auch getroffen wird, wenn man die halt nicht selber entwickelt. Oder wie Anforderungen aus der KI-Verordnung, wie zum Beispiel diese Schulungen, wie die umgesetzt werden und wann die umgesetzt werden.
Ines, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und mit uns über dieses wirklich hochinteressante und spannende und wichtige Thema gesprochen hast.
Ja, sehr gerne. Es freut mich auf jeden Fall, da gewesen zu sein. Genau.
Damit verabschiede ich mich und sage bis bald, Ihre Eva Vera Ritter. Wenn Sie also jetzt irgendwelche Fragen rund um den EU-AI-Act haben, beziehungsweise die KI-Verordnung, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an geschäftsstelle@wertnetzwerke.de. Unter www.wertnetzwerke.de finden Sie weitere Termine. Schauen Sie gerne vorbei und melden Sie sich an. Außerdem möchte ich Ihnen heute noch einen ganz speziellen Hinweis geben, denn das Digitalzentrum Chemnitz hat einen ganz wunderbaren Thementag und zwar am 25.06.25. Schauen Sie auf der Internetseite digitalzentrum-chemnitz.de/Veranstaltung vorbei und melden Sie sich an. Das Mittelstand Digitalzentrum Wertnetzwerke gehört zu Mittelstand Digital. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Das Mittelstand Digital Netzwerk bietet mit dem Mittelstand Digitalzentren und der Initiative IT-Sicherheit in der Wirtschaft umfassende Unterstützung bei der Digitalisierung. Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von konkreten Praxisbeispielen und passgenauen, anbieterneutralen Angeboten zur Qualifikation und IT-Sicherheit. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ermöglicht die kostenfreie Nutzung der Angebote für Mittelstand Digital. Weitere Informationen finden Sie unter www.mittelstand-digital.de.